Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, hallo. Du hast mir dazwischen. Ja. Da fängt es schon an.
Ja.
Es ist schon dazwischen.
Entschuldigung.
Da beim ersten Wort.
Ja, Entschuldigung.
Können wir nochmal bitte?
Ja.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen. Hallöchen.
So, jetzt hat es nämlich geklappt. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich muss.
Nach diesem holprigen Start. Aber holpriger Start, das kennen wir im Moment ja aus vielen Bereichen, unter anderem aus der US-Politik. Wir wollen aber nicht mit Joe Biden anfangen, sondern wir reden erstmal
über... Ich muss erstmal hier meine Halstabletten.
Ja, du hast einen Rotz, man hört es auch ein bisschen.
Ja, darum, ich muss die Stimme ölen.
Schön, und das ist ja sehr löblich, dass du dann in dieses Funkhaus hier kommst mit ungefähr 40 Millionen Beschäftigten und die alle ansteckst heute
mit deinem Rotz. Nein, ich stecke nur die an, die nach mir an dieses Mikrofon gehen.
Ja, ja, das stimmt. Wir haben ja, vor diesen Mikrofonen ist ein sogenannter Plopschutz.
Ja.
Das ist so ein Ring, so ein Metallring, über den ein Damenstrumpf gestülpt ist.
Ja.
Das ist dasselbe Material, so Nylonzeug,
damit
es nicht ploppt beim Sprechen.
Das wer das jetzt falsch verstanden hat, das ist kein Popschutz.
Nein, das ist ein Plopschutz.
Ja.
Und der wird aber nie ausgetauscht. Der ist ungefähr so wie die Kopfstützen in der Bahn, über die wir mal gesprochen haben.
Da haben wir mal drüber gesprochen, aber die werden alle 6 Wochen, glaube ich, sauber gemacht.
Ja, das hältst du für eine gute Nachricht, dass alle 6 Wochen in Zügen, die täglich von abertausenden Menschen benutzt werden, diese Kissen getauscht werden. Aber es ist egal. Dieser Plopschutz hier, da springen einen ja die Bakterien nicht aktiv an von diesem Plopschutz. Trotzdem sollte man nicht unbedingt da dran kommen.
Ich könnte mal, also wir haben hier so Desinfektionsspray.
Hm?
Das könnte ich da mal...
Das solltest du auch nicht tun, denn du spielst an auf eine Geschichte, die nicht gut ausging. Auch nicht für den Gebührenzahler, muss man sagen.
Fürs Mikrofon ging die nicht gut aus, weil ich habe dieses Desinfektionsspray dann auch ins Mikrofon gesprüht.
Genau, das hast du mal gemacht vor einigen Jahren. Und ich sage es mal vorsichtig, es hat in der Technikabteilung hier nicht für Begeisterung gesorgt.
Nee,
ihr könnt ja mal googeln, was so ein Neumann-Studio-Mikrofon kostet, wie wir sie hier beim SWR verwenden.
Ja,
und dann sieht
tut
man
es nicht. Googelt einfach nicht. Das ist
Und dann sagt nochmal, die Rundfunkgebühren wären zu hoch.
Ja.
Weil das ist nämlich mitnichten so. Wenn man nämlich nur 2 von diesen Mikrofonen zerstören würde im Jahr, wäre schon die Rundfunkgebühr von ich weiß nicht wie vielen Menschen irgendwie.
Ich möchte nicht weiter darüber sprechen. Wie sind wir überhaupt auf dieses verdammte Thema gekommen?
Keine Ahnung. Es ging um deinen Rotz, mit dem du hoffentlich alleine auch wieder das Funkhaus verlässt.
Ist ja im Abklingen.
Ist im Abklingen.
Ich bin am vergangenen Wochenende, und das sollte man nicht tun, nachts aus Straßburg heimgefahren, Cabrio.
Ja. Ach, wir waren in Straßburg. Mm.
Ja.
Ja, schön. Sind wir nachts mit dem Cabrio heimgefahren?
Ja. Ja. Und ich war komplett verschwitzt.
Ja.
Hemd nass.
Ja.
Und hab mich ins Cabrio gesetzt.
Nach dem Golfen oder was?
Nein. Es war ein Kaviar-Essen.
Ach so. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Das stimmt dann, natürlich nicht.
Nein,
das
stimmt
ist ein
nicht.
Scherz.
Das mit dem Cabrio stimmt.
Es war Hummer.
Und dann bin ich, und dann sind wir los und... Ja, das sollte man nicht tun.
Nee,
total verschwitzt, ist einfach Quatsch.
Ja, das stimmt. Ja, klar.
Blödsinn.
Das ist ja so, du hast ja in deinem fortgeschrittenen Alter noch das Cabrio-Fahren entdeckt und hast ein altes Cabrio gekauft, also nicht so ein Oldtimer, sondern einfach eins,
was nicht mehr ganz. Du darfst nicht sagen, ein BMW 325.
Ja, so einer.
6-Zylinder.
Ja, so x Jahre alt.
Ja.
Irgendwie. Ja, und den hast du günstig geschossen. Und
richtig.
Das macht dir jetzt einen enormen Spaß.
Ist geil.
Ja.
Du hattest so einen auch mal.
Ich hatte so einen
und
auch mal.
Und zwar neu.
Ja, das war mein Hochzeitsauto.
Ja. Mhm,
hatte ich auch mal.
Ich habe jetzt mich als Hochzeitsauto.
Ja. So, und dann bist du also da nachts mitgefahren und hattest kein leichtes Jäckchen an.
Nein, ich hatte
man soll immer ein leichtes Jäckchen.
Ja, ich weiß. Und jetzt habe ich eben Zeit. Ich lag jetzt rum, habe alles Mögliche. Ich habe natürlich Hühnerbrühe, den ganzen Scheiß inhaliert.
Du hast
wie gesagt,
Hühnerbrühe inhaliert.
Nein, ich habe Hühnerbrühe getrunken und ich habe inhaliert.
Okay. Naja, man lernt ja auch dazu.
Ja, weißt du?
Kinder, fangt mal an. Inhaliert Hühnerbrühe.
Inhaliert Hühnerbrühe.
Das kann nur von Vorteil sein.
Und wenn man so rumliegt, dann hat man Zeit zum Lesen.
Ja.
Und ich habe ein großartiges Buch angefangen, bin schon fast fertig.
Ja.
Von Colson Whitehead.
Ja.
Das ist,
muss ich, sagt mir nichts, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber ist ein toller Schriftsteller, Amerikaner.
Okay,
er hat Underground Railroad, habe ich von ihm schon gelesen. Tolles Buch. Und jetzt das Neue ist, Die Regeln des Spiels spielt in New York, im New York der 70er, und zwar hauptsächlich in Harlem.
Okay, das war eine harte Zeit in Harlem. Ne,
ich war 76 in Harlem, kurz nur.
Mit dem Cabrio.
Nein, nicht mit dem Cabrio.
Ach, zum Golfen.
Zum Golfen. Okay. Es gab Hummer.
Ja, genau.
Nein, und er beschreibt dieses, anhand eines Möbelhändlers, der auch mal Hehlereigeschäfte gemacht hat, ja, und der versucht eben rauszukommen aus diesem Spiel, aber wieder reinkommt. Ja. Aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er die Szenerie beschreibt, dass er Harlem beschreibt, die Menschen, der Dreck, den es da gab, die Armut, das Elend, ja, aber auch schöne, ja, Seiten, unglaublich. Du gehst mit ihm durchs New York der 70er.
Und der Grundplot, also klar, das Atmosphärische klingt schon jetzt faszinierend, logischerweise. Ja. Erst recht wahrscheinlich für Menschen, die Zeit auch irgendwie zumindest am Rande miterlebt haben. Aber worum geht's?
Der Grundplot ist dieser Möbelhändler, der der versucht, seriös zu werden und ehrlich. Und das ist er. Und dann holt ihn aber seine Vergangenheit ein.
Okay.
Und anhand von dem erzählt er mit zwei weiteren Figuren eben, natürlich auch Kriminalität hat eine große Rolle gespielt in Harlem, und er beschreibt auch diese Szenerie, und da wird es zwischendurch auch mal hart, aber es ist keines dieser Bücher, das man nicht lesen kann, weil ich das lesen kann.
Ja, ja, ich weiß. Also ich bin ja immer gewarnt, wenn du ein Buch empfiehlst, weil spätestens auf Seite 7 spritzt irgendwo Hirn gegen die Wand.
Nein, aber das ist wirklich ein tolles Buch. Die Regeln des Spiels, Colson Whitehead.
Okay, schöner Tipp. Die Regeln des Spiels. Wunderbar. Und hast du eigentlich, wir hatten neulich gesprochen über, war glaube ich nur Koproduktion der ARD, ursprünglich im Kino, jetzt dann im Fernsehen, Contra mit Christoph Maria Herbst.
Habe ich immer noch nicht gesehen.
Ganz nett, also ist ein Tipp, ist jetzt nicht der Jahrhundertfilm, aber es ist trotzdem eine ganz schöne Geschichte, ist das Remake eines französischen Films, das atmet er auch überall, weil das ist ganz klar so eine Geschichte aus der Banlieue. Einwandererkind, Migrantentochter, will an der Uni studieren in Paris, und jetzt ist halt nach Deutschland transferiert. Sie studiert in Frankfurt und hat, glaube ich, marokkanische Wurzeln, ich bin nicht ganz sicher. Und kommt in den Hörsaal rein, und da ist so ein konservativer Knochen, der sie erstmal fertig macht, rassistisch beleidigt. Ist ja auch typisch
das
für Leute
Herbst
wie euch, dass Christoph Maria, ja, der spielt ja immer sich selber, Stromberg, wie er leibt und lebt. Macht sie also zur Sau. Und das wird aber gefilmt von Kommilitonen da im Hörsaal. Und dieses Video landet irgendwie bei der Universitätsleitung. Und damit er seinen Job nicht verliert, muss er ausgerechnet sie für einen Debattierwettbewerb fit machen. Es gibt so einen bundesweiten Debattierwettbewerb. Und natürlich ist, wir ahnen schon, wo das hingeht. Die werden sich annähern. Sie hasst ihn, er hasst sie.
Ja, und sie kommen zusammen.
Aber ich sag mal, für beide ist diese Begegnung für das weitere Leben wichtig und gut. Und so darauf läuft es hinaus.
Ja.
Das ist vorhersehbar. Ich mag vorhersehbare Filme, aber es ist auch echt schön. Es ist nett und es hat viele Pointen.
Vorhersehbar ist ja nichts Negatives.
Nee, ist nicht unbedingt negativ. Nein. Und es ist auch jetzt nicht kitschig Happy End oder irgendwas, aber es ist schön erzählt und von beiden, von Nilan Farouk und von Christoph Maria Herbst, großartig gespielt.
Schön.
Also lohnt sich. Ja, ist in der ARD-Mediathek.
Gucke ich mir auf jeden Fall an, aber ich habe jetzt mehr gelesen.
Ja, ich weiß.
Ja, Colson Whitehead.
Du lagst ja mehr so da.
Ja.
Ja, genau.
Ich habe eine Frage an dich.
Ja?
Ich weiß nicht, ob du dich auskennst. Mit Windeln kennst du dich aus.
Ja, klar.
Du hast zwei Kinder ausgezogen.
Da wickelt man ohne Ende.
Und ich mache die Mülltonne auf und da sind Windeln drin. Und dann habe ich mich gefragt, ich weiß nicht warum, wie haben die Neandertaler das gemacht? Hatten die Neandertaler Windeln?
Naja, ich sag mal, ich glaube, niemand mag es, wenn ihm einer in die Höhle kackt. Das wird beim Neandertaler nicht anders gewesen sein.
Aber als die hatten
heute. Wie das magst du nicht bei normalen Gästen und das magst du auch nicht bei deinen Kindern.
Wie haben die das gemacht? Das ist ja schon schwachsinnig, wie man auf sowas kommt. Ich stehe vor einer Mülltonne und beschäftige mich mit der Frage.
Nee, aber das Thema Ausscheidungen beschäftigt Menschen generell, würde ich sagen. Auch wenn du jetzt zum Beispiel, du bist jetzt erkältet.
Ja.
Zum Beispiel dieser grünliche Rotz, der aus den Nasennebenhöhlen kommt.
Ja.
Der ist ja auch ein Thema, jetzt nicht für einen Podcast oder fürs Radio, aber das ist ja auch dieses zähe, grünliche Zeug. Das
normalerweise habe ich eine Windel um die Nase.
Ja, genau. Also Ausscheidungen sind immer ein Thema.
Ja.
Und du hast schon recht, ich nehme mal an, dass die... Keine Ahnung.
Jetzt,
das kündigt sich ja nicht an unbedingt bei einem Baby.
Eben. Das ist ja schwallartig.
Sozusagen.
Es macht ja Kavumm und dann kommt der Karottendümpfiff raus.
Ja,
oder sowas.
Wobei der Neandertaler war ja nicht beim Rewe und hat Karotten gekauft.
Nein, die haben Fleisch gegessen.
Die haben auch noch nichts angebaut, soweit ich weiß.
Nee, das war Agar Ugar, Bumm, Keule, Wildschwein, was auch immer.
Ja, man darf nicht vergessen, dass der Mensch im größten Teil seiner Evolutionsgeschichte Opfer war und nicht Jäger. Wir tun immer so, weißt du, der Homo sapiens, Jäger und Sammler. Aber ich sage mal, in der Menschheitsgeschichte, wir denken an den Säbelzahntiger. Ich glaube, wir hatten es schon mal davon. Der Mensch war eher auf der Flucht und nicht der Jäger.
So, ne? Ich habe aber nicht gesagt, dass der Neandertaler einen Säbelzahntiger kabum, sondern ein Wildschwein. So. Und dass der Mensch seit Jahrtausenden vom Wildschwein gejagt wird,
ja,
das kann
aber
man
dann,
wohl nicht sagen.
Dann hat er sich vor Angst in die Hose gemacht und hatte gar keine. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Wie macht man sich vor Angst in die Hose?
Das ist bei den Feuersteins haben die Babys Windeln, oder?
Ja, genau.
Bei den
Die haben Windeln. Die haben Windeln. Und ich nehme mal an, vielleicht hat man ja das Baby, solange es nicht besonders mobil ist, die können ja erstmal nicht krabbeln und so. Vielleicht hat man es da zumindest auf irgendwelche Blätter oder irgendwas gelegt und hat dann gesagt, okay, jetzt ist da unten
oder was raus. Oder in einem Baum gehängt.
Nein.
Ich weiß es, vielleicht wisst ihr das ja. Hatten die Neandertaler Windeln?
Ich könnte mir nur vorstellen, dass man eben das Baby gebettet hat auf irgendwas, was man nachher, was weiß ich, Blätter oder irgendwas entsorgt hat oder so. Nehme ich mal an.
Ja. Okay.
Ja, oder es war ihnen im wahrsten Sinne des Wortes scheißegal.
Das kann auch sein.
Das kann auch sein.
Aber das ist eine spannende Frage, finde ich.
Ja, ist durchaus eine spannende Frage. Ich weiß es nicht. Und ich nehme mal an, also Stoffe gab es ja offensichtlich noch nicht. Mhm. Vielleicht hat man sich aus irgendwelchen Naturfasern, keine Ahnung, wär wirklich interessant.
Ja.
Ich weiß es auch nicht.
Ja. Ich möchte kurz über, das ist jetzt ein Sprung, aber kurz über Kamala Harris sprechen.
Ja, müssen wir natürlich. Wir kommen nicht drum rum.
Nee.
Ja, ja. Heute an diesem Donnerstag, an dem wir aufzeichnen, hat Joe Biden eine 11-minütige Rede vom Teleprompter abgelesen. Selbst das war nicht sonderlich überzeugend. Und er ist ja, man kann ja über ihn denken, wie man will. Aber dieses, was mich total stört, ist dieses, dass ein Mensch immer noch glaubt, oder überhaupt ein Präsident, das gilt jetzt nicht nur für Joe Biden, so ein Land gehöre einem und dass er immer noch als größten Makel empfindet, dass er keine zweite Amtszeit hat. Das gilt ja in den USA als absoluter Makel. Ein Präsident, der nicht wieder, als wenn es darum ginge. Es geht doch nicht um diesen einen alten Mann.
Es geht ums Land.
Genau. Und trotzdem schimmerte selbst in dieser Rede wieder durch, dass er hat sogar gesagt, er hätte sich schon noch vorstellen können, noch die 4 Jahre zu machen und sowas irgendwie.
Logisch.
Ich meine, dieser Mensch ist, und das glaube ich, kann ich behaupten, der ist krank. Also es ist ja nicht nur das Alter, sondern es ist eine Alterskrankheit. Ein guter Freund von mir, den du auch kennst, Arzt in Baden-Baden, der hat gesagt, wörtlich, ich verwette meinen Arsch nur aufgrund der Fernsehbilder.
Ja.
Also er hat sich nur angeguckt, wie ist die Mimik von diesem Menschen, wie ist die Motorik,
wie sind die
kognitiven Fähigkeiten. Und er sagt, da brauche ich keine Diagnose vor Ort, dieser Mensch hat Parkinson. Und das haben viele alte Menschen, das ist halt so und so weiter. Und er sagt, die Symptome sind so eindeutig und deshalb kann so jemand natürlich auch nicht Präsident sein. Das ist denn bei Parkinson hast du nicht nur das Motorische, sondern irgendwann ist es eben auch das Kognitive.
Ja.
Das ist tragisch, aber es ist eben so.
Wie schätzt du jetzt die Chancen von Kamala Harris ein?
Naja, ich meine, er hat sie 4 Jahre klein gehalten und jetzt ist sie plötzlich die Heilsbringerin. Das ist natürlich auch, da muss man ja auch als Wählerin oder Wähler erstmal schlucken.
Aber die Umfragen sind gar nicht, und sie sind gar nicht so weit auseinander.
Nee, das ist so. Aber es ist natürlich immer eine Momentaufnahme, logischerweise.
Und ich habe so das Gefühl, dass das, als ob die Demokraten darauf gewartet hätten, dass da jetzt so Aufbruchsstimmung entsteht.
Ich meine, alles ist ja besser als jemand, bei dem man nicht weiß, ob er den Satz zu Ende bringt. Insofern ist sie natürlich erstens ist sie eine sehr kluge Frau. Ob sie die charismatische Frau ist, die man da braucht,
muss man gucken.
Ja. Aber ich glaube, alles ist besser als das, was wir bisher hatten. Insofern stehen die Chancen der Demokraten sicher nicht schlecht.
Es besteht Hoffnung, dass Trump diese Wahl verliert.
Denn jetzt ist er plötzlich der älteste Kandidat, den es jemals gegeben hat auf ein Präsidentenamt und er muss sich mit diesem Thema auch auseinandersetzen, also abgesehen von all den anderen Themen, mit denen er sich auseinandersetzen muss.
Sehr gut.
Ja.
Ich finde die Entwicklung ganz gut.
Ja, absolut. Ja. Also auf jeden Fall auch für die Demokraten, weil ich glaube, alles andere wäre ein gnadenloser Untergang geworden.
Wir waren gerade bei Parkinson und da habe ich einen sehr, sehr schönen Artikel gelesen in meiner Lieblingszeitung, der Süddeutschen.
Ja.
Es gibt auch andere Zeitungen, sagst du an der Stelle.
Ja, gibt es auch, jede Menge.
Und zwar gibt es ein Lokal in Okazaki in Japan.
Ja, ach da.
Ja, und der
warst du da neulich mit dem Cabrio?
Nein, war ich nicht, nein. Und das ist ganz faszinierend, weil der Typ, der dieses Lokal führt, beschäftigt im Service und hinter der Theke nur demente Menschen.
Aha. Okay.
Nur Demenzkranke.
Ja.
Weil er, der war in der Altenpflege tätig und Japan hat ja ein unglaubliches Problem mit der Überalterung der Gesellschaft, also noch viel stärker als bei uns.
Kriegen wir auch, ja.
Kriegen wir auch. Hm. Und der hat gesagt, wir gehen mit unseren dementen Mitmenschen falsch um.
Ja, und zwar inwiefern?
Ja, wir müssen die aktiv, solange es geht, weiter am Leben teilhaben lassen.
Das ist klar.
Wir müssen sie fordern.
Aber natürlich vielleicht nicht in der Position als Präsident eines der größten Länder
dieser Welt. Nein, das nicht. Aber das ist so schön beschrieben, weil er hängt diesen Artikel auch auf an einer Bedienung, die am Ende ihrer Schicht im Prinzip vergessen hat, was sie rausgegeben hat. Aber es klappt immer. Die Leute bestellen und wenn es mal schwierig wird, hilft er ihr.
Ich glaube schon, also eben, man muss dann auch, um Gottes Willen, das soll ja hier auch keine Diskriminierung werden. Das ist dann schon so, dass man eben damit rechnen muss und auch die entsprechende Zeit mitbringen muss und dass man eben sagen muss, okay, da ist halt, wir sind da nicht mehr bei 100, sondern vielleicht nur noch bei 65 oder 70 irgendwie Prozent und dann muss man vielleicht auch damit leben, dass die Cola, die ich bestellt habe, eben erstmal nicht kommt und dann muss ich eben noch dreimal nachfragen und dann kommt sie irgendwann. Ehrlich gesagt ist das hier überall in der Gastronomie auch so und da sind die Kellner Mitte 20.
Ja. Also ich finde das
scheint früh anzufangen.
Aber ich finde es total schön, dass jemand sowas macht, dass jemand sagt, ich mache so einen Laden auf und ich...
Ja, ist es auch.
Das ist toll.
Eine schöne Geschichte.
Ja.
Eben, und wahrscheinlich, wie du sagst, irgendwie geht es ja dann eben doch, wenn alle ein bisschen von der Maximalforderung ablassen. Ja, also manches läuft dann vielleicht...
Der Laden läuft gut
und die
Leute wissen das, die Gäste, die kommen, wissen das und es funktioniert. Toll. Ja.
Und es geht natürlich über den Preis. Ich versuche gerade eine geschickte Überleitung, denn ich war neulich mal wieder einkaufen. Also ich gehe häufiger einkaufen. Ich bin jetzt nicht so ein Ehemann, der sagt, oh, das mache ich nicht oder sowas. Ich habe andere Aufgaben. Ich muss draußen wilde Tiere jagen. Nee, Quatsch. Also ganz normal einkaufen. Nur ich gestehe, ich gucke nicht immer bei jedem Produkt auf den Preis, wenn ich einkaufe.
Das ist verdammter Luxus.
Ja, das ist ein Luxus, das weiß ich. Aber ich sage ja nicht, dass ich grundsätzlich nicht drauf gucke oder sowas. Ja. Aber bei manchen Dingen denke ich, das wird schon okay sein, weil es so Alltagsprodukte sind. Und gerade da lauern offensichtlich die größten Fallen. Ich habe ein halbes Pfund Butter, so ein Block Butter gekauft. Ja. Und denke dann an der Kasse plötzlich, als das auf dem Display auftaucht, Moment, da kann was nicht stimmen, ich hab nur eins und nicht zwei, da waren wir bei 3,79 €.
Ja.
Für ein halbes Produkt. Und ich rede jetzt nicht von einem Feinkostladen oder irgendwas, sondern von einem verfickten Kaufland.
War es Bio-Butter?
Also und auch noch im Arme-Leute-Teil von Baden-Baden.
War es Bio-Butter?
Es war Bio-Butter,
Es war Bio-Butter. Okay. Ja, Süßrahm-Bio-Butter war teuer.
3,79 €?
Ja.
3,79 €.
Ja. Jetzt pass auf.
Im Kaufland.
Ich gucke auch nicht auf die Preise, aber neulich beim Hummer.
Ja. Gut, die Hummerpreise sind wirklich... Nee, aber ich finde es schon...
Ja, ist Wahnsinn.
Also, ist schon Wahnsinn, klar.
Also, aber es gibt
ich bin vergleichsweise privilegiert.
Kauf halt keine Bio-Butter.
Naja, aber ich will doch aber auch... Die Kuh soll doch sagen... Ist in Ordnung, dass du das machst.
Ach, die Kuh soll die Milch geben.
Naja, nee, so geht's schon mal gar nicht.
Nein, natürlich geht's so nicht, aber...
Ja, eben.
Aber 3,79 € für einen Pfund Butter.
Ist schon Wahnsinn, oder? Ja. Und wie gesagt, ein ganz normaler Supermarkt, in dem die Klientel ist sehr gemischt. Also ist jetzt nicht so typisch Baden-Baden, sondern das ist ja, du kennst die Weststadt, das ist eher so der Teil, wo das Angebot an allen möglichen Ziegen- und Schafskäsesorten im Regal übrigens faszinierend ist, weil da mehr Migranten und unter Umständen.
Aber auch mehr Menschen, die definitiv auf den Preis schauen.
Ja, eben, das meine ich. Deshalb ist es umso erstaunlicher. Ich fand das eben ganz erstaunlich, dass solche Sachen, auch gerade so Alltagsprodukte, auch Nudeln und so ein Zeug, ist irrsinnig teuer geworden.
Ja.
Also
dann kauf halt billigere.
Ja, klar.
Was soll denn jetzt dieses Gejammer?
Nein, das ist doch kein Gejammer. Ich stelle das nur fest, weil ich höre immer, die Inflation ist gar nicht so hoch. Ja, vielleicht für Schraubenschlüssel der Größe 17 ist der Preis vielleicht nicht gestiegen.
Die sind auch teurer geworden.
Die kaufe ich aber nicht jede Woche oder sowas. Das ist nämlich, deshalb ist ja diese Inflationsgeschichte ist ja auch eine Mogelei. Weil die Sachen, die du oft brauchst, sind eben doch teurer. Und die du weniger brauchst, die aber auch im Warenkorb sind. Ich brauche so so selten Schraubenschlüssel.
Ja, stimmt. Größe 17. Dann kauf halt häufiger Schraubenschlüssel.
Ja, das stimmt.
Das ist, ich habe.
Leute, esst mehr Schraubenschlüssel.
Esst mehr Schraubenschlüssel. Das wäre ein schöner Titel.
Ja, genau.
Für diese Folge.
Die Folge wird heißen, esst mehr Schraubenschlüssel. Ganz klar, jetzt schon klar.
Ich habe einen, mein jüngerer Sohn, Max, hat mir einen Tipp gegeben. Papa, guck dir ein Video an von Marvin.
Ja.
Und dieses Video heißt Influencer werben für mein Fake-Produkt.
Ja.
Und dieser Marvin ist hergegangen und hat gesagt, ich möchte mal gucken, wie Influencer so drauf sind.
Ja.
Ich entwickle ein Produkt, das heißt Hydrohype Skincare. Mhm. Das ist eine Creme und dann hat er bei Amazon so Tiegel bestellt.
Ja.
Und da hat er eine Gleitcreme reingefüllt.
Ja.
Und hat das eben Hydrohype Skincare genannt, hat dazu eine Internetseite, hat eine Marketingfirma entwickelt, hat Produktinformationen, was auch immer.
Ja.
Und auf dem Ding steht, was drin ist, Inhaltsstoffe.
Ja, die Inhaltsstoffe. Was ist drin?
Unter anderem Uran, Asbest und Pipi-Kaka-Seed-Oil.
Sehr geil. Also hat er alles frei erfunden.
Genau.
Ja, ja, klar.
Und dann hat er Likes gekauft. Er sagt, du kannst dir Likes kaufen.
Klar, kannst du alles machen.
Und du kannst mittlerweile auch personalisierte Kommentare kaufen. Mhm. Die kommen dann aus dem Ausland. Und
meine Haut ist nicht mehr wie vorher. Ist alles Wahnsinn. Seit ich Pipi-Kaka im Gesicht habe, habe ich einfach eine viel bessere Haut.
Und hat selbst Insta-Stories gedreht mit dem Zeug. Und dann hat das an Influencerinnen geschickt und an Influencer.
Ja.
Und tatsächlich hat eine für sein Produkt Werbung gemacht.
Mit Arsen, Asbest.
Und hat sich das Zeug Uran. Ins Gesicht geschmiert. Und er hatte als Vorgabe, hat er gesagt, es muss ein Vorher-Nachher-Effekt.
Ja.
Und die hat es tatsächlich gemacht. Sie hat Gesichtshälfte rechts, vorher, nachher. Und die hat sich Gleitcreme ins Gesicht geschmiert. Einfach. Es ist unglaublich und zeigt natürlich auch, dass nicht jeder Influencer seriös und gut
nicht
arbeitet.
Nicht jeder, also ich weiß es nicht. Natürlich geht es da um Geld und die meisten Influencer werden das auch zugeben. Ja. Das ist ja klar, es ist ihr Geschäftsmodell. Das ist ja nicht mal was Ehrenrühriges. Aber ich als jemand, der das anschaut, muss das einfach wissen. Ich meine, dass die irgendwas bewerben, wofür sie Kohle kriegen. Ich meine, was denn sonst, ehrlich gesagt?
Ja, und
die hauen sich ja auch nicht jede Woche 40 verschiedene Cremes, die sie alle bewerben, ins Gesicht und so. Das ist ja.
Es gibt noch einen zweiten Teil, den habe ich noch nicht gesehen und da lässt er dann noch raus. Natürlich kosten diese Instagram-Stories, die Influencer machen, Geld. Logisch.
So ist es, logisch.
Das zahlst du als,
Klar. Logisch,
als Kunde dann.
Ja, ja. Und du hast natürlich, klar, es geht ja ausschließlich über die Reichweite. Ich glaube schon so ab 15.000, 20.000 Leuten oder so ist das schon fast so, dass du schon davon ein gewisses Einkommen hast, die das gucken. Und das ist ja noch nicht viel. Ich meine, wir haben Influencer mit im sechsstelligen Bereich mit Followern. Ne?
Ich finde es so geil, dass der Asbest, Uran, Pipi-Kaka-Seed-Oil.
Ja gut, wer liest schon, was da drauf ist? Außerdem, wenn ich die ganzen Chemikalien lese, die sonst da drin sind, wird es mir ja auch nicht gerade
ums Herz. Bei Uran musst du doch stutzig werden.
Eigentlich ja.
Ja,
ja, klar.
Wah.
Ja, ja, gut.
Sehr schön. Könnt ihr euch angucken. Marvin, Influencer werben für mein Fake-Produkt, heißt das Video.
Ich habe einen Selbstversuch gemacht mit der Deutschen Bahn, weil es ist ja, wir hatten in SWR3 natürlich auch groß darüber berichtet, weil das gerade für unser Sendegebiet ja eine der Hauptschlagadern bei der Bahn ist, diese Riedbahn. Das ist die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt.
Eine ganz wichtige Strecke.
Eine der wichtigsten Bahnverbindungen in ganz Deutschland. Ich glaube, jeder siebte Fernverkehrszug in Deutschland
läuft
fährt
da lang,
darüber.
Ja, ja.
Jetzt aber eben nicht mehr. Und zwar bis Anfang, Mitte Dezember soll das soweit sein, wenn sie ihren Zeitplan einhalten.
Und das ist ja zum ersten Mal, dass die Bahn so eine Großbaustelle macht. Es werden ja x Bahnhöfe renoviert.
Genau, sie machen einfach alles. Sie wollen jetzt nicht so Flickwerk, sondern sie machen alles. 20 Bahnhöfe werden saniert.
Gleise,
140
Weichen.
Kilometer, Oberleitung, bla 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 und so weiter. Ist ja auch richtig so, finde ich. Ist völlig in Ordnung.
Gut.
Und jetzt haben sie sich ja große Mühe gegeben. Da arbeiten ja auch Menschen, die es durchaus ja gut meinen mit uns. Und haben dann gesagt, okay, die Bahnstrecken, die Fernverkehrszüge, wir müssen den Fahrplan ausdrücken. Ganz klar, es darf nicht mehr so viele geben. Dann müssen wir entweder die Züge das alles links umfahren, über Mainz, dann die Rheinstrecke hoch oder eben rechts Heidelberg und so weiter. Ich wollte nach Bonn, habe das dann auch gemacht. Du fährst dann halt die schöne alte Loreley-Strecke mit dem ICE.
Am Rhein lang schön.
Soweit alles klar. Und ich muss sagen, es ist halt so, klar, es muss ja knirschen. Also man soll einfach nicht darauf hoffen, dass irgendwas da pünktlich ist. Es rollt, aber es hat totale Probleme, mit denen die vielleicht auch nicht gerechnet haben. Ich kam dann an, nach 3,5 Stunden, kurz vor Bonn, Bad Godesberg, südlich von Bonn, ja, bremst dieser ICE ab. Und ich denke, okay, alles klar, wir haben nur 10 Minuten Verspätung. Da rege ich mich nicht auf.
Na, das ist ja 10 Minuten, das ist völlig nicht schlimm.
Ja, ist alles in Ordnung. So, aber dann ging's los. Das hieß dann, ja, die Weiterfahrt verzögert sich wegen vorausfahrender Züge im Bahnhof Bonn. Irgendwie ist die Gleisbelegung ist so. Und dann habe ich nochmal eine halbe Stunde verloren. Das heißt, ich war irgendwie 5 oder 6 Minuten schon noch vor dem Bahnhof.
Fuß von Godesberg.
Ja, ja, eben. Ich habe echt überlegt, mach doch die Tür auf, da bin ich ja fast zu Fuß von Godesberg in der Innenstadt. Ja, das Problem ist natürlich, dass viele Bahnhöfe dann, die gar nicht an dieser Strecke sind. Also Bonn hat zum Beispiel, obwohl es ja eine bekannte Stadt ist, hat, glaube ich, nur 7 Gleise oder sowas. Und jetzt rollen natürlich diese ganzen Züge, alle, die da früher da gar nicht lang gefahren sind, alle da rein. Und die haben Probleme mit den Gleisen. Das heißt, du stehst zum Teil und auf dem Rückweg war es genau dasselbe. Ich habe in Bonn fast eine halbe Stunde gewartet, weil einfach jetzt andere Nadelöhre entstehen irgendwie. Und es zieht sich natürlich, da sieht man dann, das Problem verlagert sich dann woanders
hin. Aber wir wollen nicht die Bahn bashen, aber das ist schon schwierig.
Das ist schwierig.
Es ist schwierig.
Weil du dich halt nicht drauf verlassen kannst.
Was
das
Positives
ist das
zu sehen da.
Ja, ja, genau. Ich meine, die versuchen das jetzt, aber dass jetzt da so Korken entstehen, wo sich die Züge praktisch aufstauen, hätte man vielleicht auch ahnen können. Es gibt natürlich inzwischen auch viele Politiker auch schon, die sich mit der Bahn beschäftigen, die gesagt haben, Leute, ihr hättet eigentlich den Fahrplan noch mehr ausdünnen müssen, aber ja gut.
Ja, hättet.
Ja, eben. Und dann sagen natürlich die Bahnreisenden, es gibt ja überhaupt keine Züge mehr.
Ich kann nicht mehr fahren. Ja, so
ist
nein.
Es, ne? Also das kann es auch nicht sein.
Michael, ich habe hier seit Wochen Sumo-Ringer stehen.
Ich weiß nicht mehr, worum es da geht. Ich habe das hier auch stehen.
Ja. Es geht einfach. Nee, es geht darum, dass ich einfach. Ich war völlig baff, als ich gelesen habe. Die trainieren ja enorm viel. 5 Uhr morgens fangen die an und trainieren auf nüchternem Magen 3 Stunden.
Was ist denn trainieren? Essen 4 Pfund Nudeln oder
nein,
was?
Nein, nein, Essen kommt später. Die trainieren richtig.
Ja gut, ich glaube schon, dass das ist schon ein Sport, ernstzunehmender.
Und
ja,
jetzt kommt's. Dann bin ich auf die Ernährung gekommen und das haut dich um. Die essen Chanko-Nabe. Ja. Das ist ein nahrhafter und kalorienreicher Eintopf.
Ja.
Zudem gibt es Schweinefüße und gegrillte und frittierte Sardinen. Und nach dem Essen, die essen nur 2-mal am Tag, nach dem Essen ist ein Mittagsschlaf Pflichtprogramm, weil das erleichtert die Gewichtszunahme.
Ah, du sollst dich da, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte? 1000 Schritte werden natürlich Mist.
Ruhen. Wie viele Kalorien essen die am Tag? Schätze.
Na gut, die sind sehr füllig, sehr beleibt und das sollen sie auch sein. Das ist das Wesen des Sumo. Andererseits trainieren sie auch viel. Also wenn beides zusammenkommt, fressen und auch noch trainieren, dann muss ja schon eine Menge rein. Ja. Ich sag mal, ich glaube so als normaler Erwachsener, ich soll glaube ich so 2500 Kalorien am Tag, dann sage ich mal 20.000.
Nee, 10.
10?
Ja, 10. Oh,
ist immer noch 10, genug.
10.000 Kalorien.
Ja.
Und das Durchschnittsgewicht ist heute bei 160 Kilo.
Ja.
Und der schwerste Sumo-Ringer aller Zeiten, was hat der gewogen?
Der schwerste Sumo-Ringer.
1,84 groß.
140.
Nee. 287 Kilo. 287 Kilo.
Aber das stellt man sich auch ein bisschen eklig vor, oder?
Ja, aber das sind Superstars in Japan, ne?
Ja, ja, ich weiß. Das ist gut, das ist eine völlig andere Welt. Und, und was das mit einem selber macht und ob das gut ist für seinen Körper?
Nee, garantiert nicht.
Ja. Gut, aber wer bin denn jetzt ich?
Nein, verstehst und jetzt habe ich, jetzt kann ich... ich
soll der auch, doch machen.
Ja, soll er mal. Ich kann jetzt Sumo-Ringer aus dem Dokument hier löschen.
Ja.
Wir haben es gemacht.
Endlich haben wir es gemacht.
Endlich, weil ich
und ich habe was gelernt.
Ja.
Ich habe dich ja die ganze EM durch, habe ich dich wochenlang gequält, jeden Tag in der Sendung bei uns, in SWR 3 Move, mit einem Quiz, das hieß bei uns Dicke Backen, dünnes Wissen.
Ja.
Und da habe ich dir immer absurde Fußballfragen gestellt oder irgendwelche Sachen, die man eigentlich nicht wissen kann. Und SWR 3 Hörer und Hörerinnen konnten dann gegen dich antreten. Du hast dich nicht besonders, du hast hin und wieder mal was gewusst, aber nicht so viel. Das werfe ich dir aber gar nicht vor, weil das auch wirklich absurde Sachen waren.
Das konnte man gar nicht, das hatte mit Wissen nichts zu tun.
Hast du dich denn nie gefragt, wo ich das her habe, diese seltsamen Dinge?
Nee.
Nee, deshalb habe ich es dir auch nicht gesagt. Es gibt ein Buch und das ist ein Buchtipp von mir. Es heißt Mailand oder Madrid. Und da sind all diese Fragen drin. Das war sogar ein Bestseller im Spiegel. Ja. Ganz lustige Geschichte.
Wie Autor ist das, der Reng?
Nee. Ist nicht von Ronald Reng. Nee, nee, ich kann es gleich nachgucken.
Und, Mailand oder Madrid?
Mailand oder Madrid, das Spiegel Fußballquiz oder sowas. Und da sind wirklich lustige Sachen drin. Das war zur EM echt ein Geschenk. Und konnte da immer wieder was draus zitieren.
Wir können das Quiz ja fortsetzen jetzt.
Pass auf, jetzt habe ich eine Frage noch für dich. So, Franza, also dieses C mit diesem Knick da drunter. Ich glaube, im Portugiesischen Franza oder Francia.
Brasilianer gewesen.
Franza, glaube ich, ja. Hieß der Brasilianer, der bei Hannover 96 für Verzweiflung sorgte. So, jetzt kommt's.
Ich weiß, dass der da gespielt hat.
Ja, genau. Warum hat er für Verzweiflung gesorgt? A. Sein Manager hatte Franza eigentlich versprochen, ihn in Hamburg unterzubringen. Als er in Hannover ankam, wollte er schnellstmöglich wieder weg.
Ja, das verstehe ich. Aus Hannover willst du schnell wieder weg.
Ja, wobei das, glaube ich, gar nicht so... Es hat ein scheiß Image, aber es ist, glaube ich, so mit dem Maschsee da allein. Das glaube ich ganz schön. Dann Antwort B. Manager Schmadtke hatte sich statt des gewünschten 1,90-Spielers im Mittelfeld einen 1,81 Meter großen Profi andrehen lassen. Der war also 9 Zentimeter zu klein.
Okay.
Oder Franza weigerte sich, in den grünen 96er-Trikots zu spielen, da dies die Trikotfarbe seines Hassclubs in Brasilien sei. A, B oder C?
A.
Du sagst A. Der wollte eigentlich nach Hamburg, sagst du? Es war so, dass sich Manager Schmadtke statt eines gewünschten 1,90-Spielers im Mittelfeld einen 1,81 großen Profi hat andrehen lassen.
Das gibt's nicht.
Doch, ist wirklich wahr.
Das erinnert mich an Polt und Mai Ling.
Ja, ja.
Also, die ist einen Zentimeter größer angekommen, jetzt passt sie nicht mehr ins Kinderbett.
Ja gut, das sind noch Gags aus einer Zeit. Na gut, der Polt hat ja immer, mit Rassismus gespielt, aber im Grunde, um ihn zu entlarven.
Ja.
Das muss man.
Und das hat er auch getan.
Das hat er auch getan. So ist es. Also Mirko Slomka war damals der Trainer und der wollte so einen 1,90-Typen haben und da hat der Schmadtke gesagt, ich habe einen. Und dann kam der an und das fanden halt alle furchtbar. Und der war halt 1,81. Und die Zeit für ihn war eh zum Vergessen. Du erinnerst dich daran, dass er da war. Aber erst war er zu klein, dann hat er sich noch verletzt und dann hat er noch Tuberkulose gekriegt.
Ja,
und er ist dann zurück. Ist dann
das
im
mit
Jahr,
der Größe wusste ich nicht mehr.
War, also solche Sachen und natürlich auch noch ganz andere lustige Geschichten stehen in diesem Buch. Also es macht Spaß, da drin zu blättern.
Boah, was man hier lernt und welche Tipps man bekommt.
Unfassbar,
Wahnsinn.
Unfassbar,
und der wichtigste Tipp zum Schluss. Ne?
Ja, ja. Oh ja, also sind wir schon so weit.
Ja, klar.
Oh Gott, ja, also ganz wichtig.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.